Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, als ich mir überlegt habe, was wir für einen Text für heute nehmen könnten, bin ich dann einmal auf das Gebet gestoßen, wo es heute darum geht. Ich habe wie gemerkt, jetzt gerade durch mein Studium, ich lerne mega viel über Gott. Ich weiss langsam auch richtig viel. Du lernst mega viel Bibelvers auswendig und dieses und jenes. Und gewisse Sachen vergisst du leider auch wieder. Aber trotzdem einfach merke ich ab und zu, dass ich einfach mit dem reinen Wissen kommst irgendwann an deinen Anschlag. Der Glaube ist nicht ein reines Wissen. Und als ich dann auf das Gebet in Epheserbrief, Epheser 1, 15 bis 23 gestossen bin, habe ich gemerkt, hey, der Paulus betet um etwas, was ich mir eigentlich wünsche. Und er gibt uns gewissermaßen ein Beispielgebet, das ich auch für mich persönlich genommen habe. Und darum möchte ich das jetzt heute mit euch zusammen anschauen. Ich lese euch die ersten paar Verse vor. Epheser 1, 15. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das ist jetzt so einer von diesen berühmt-berüchtigten Paulus-Sätzen. Weil das ist alles ein einziger Satz. Also genau genommen ist nur der erste Teil von dem einzigen Satz. Und darum müssen wir das zwungenermaßen schon fast einfach Stück für Stück auseinandernehmen und mal schauen, was der Paulus da wirklich alles genau betet tut. Er fängt an mit einem Dank. Es ist noch interessant, wofür der Paulus dankbar ist. Er dankt für die Epheser, er dankt einfach mal für ihren Glauben und für die Liebe zu den anderen Mitgläubigen. Also eigentlich ganz basic Sachen, die er danken tut. Sache, um mal das Gebet überhaupt besser zu verstehen, müssen wir eigentlich das Gebet im Kontext des gesamten Epheserbrief anschauen. Weil der Paulus, der schreibt einen Brief an die Epheser. Es ist eigentlich so ein normaler paulinischer Brief, wo er einfach auch viele theologische Sachen bringt, viel Lehre bringt. Und er unterbricht aber den Brief zweimal. Einer ist da im ersten Kapitel und eines im dritten Kapitel bringt er einfach ein Gebet rein. Und jetzt ist es so, dass der Paulus nicht da irgendwie komplett neue Sachen reinbringt, die er eh nicht darüber schreibt, sondern er tut eigentlich die Sachen, die er voran gesagt hat, nochmal in einem Gebet wiedergeben. Der Paulus schreibt, dass die Epheser gläubig sind. Aber ihr Glauben ist beständig. Sie haben den Glauben auch ausgelebt und er hat sich gezeigt in der Liebe zu den anderen Gläubigen. Und das ist eben der zweite Grund auch noch, wofür er dankbar ist. Also einerseits eben für den Glauben, den sie haben, aber auch für die Liebe. Und sie gegenüber allen, also gegenüber allen anderen Gläubigen, also auch genau die, wo du vielleicht eben nicht so gut mit ihnen auskommst, vielleicht denen, wo du ein bisschen kompliziert findest, gegenüber allen zeigt sich das. Und der Paulus aber dankt nicht nur, sondern ein grösser Teil von dem Gebet geht um Bitte. Und das wollen wir jetzt genauer anschauen. Um was betet der Paulus und warum betet er das genau? Epheser 1, 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Also der Paulus bittet um den Geist vor Weisheit und vor Offenbarung, mit dem Ziel, dass sie Gott besser kennenlernen. Also jetzt sind ja die Epheser eigentlich ja schon gläubig gewesen und trotzdem bittet er nochmal um den Geist vor Weisheit und vor Offenbarung. Weiter voran im Vers 13 schreibt er ganz klar, die Epheser haben das Evangelium gehört, Sie sind zum Glauben gekommen und sie haben den Heiligen Geist empfangen, sind versiegelt worden mit ihm. Also sie haben den Heiligen Geist schon gehabt und der Paulus bittet jetzt nicht darum, ja, empfangen doch endlich mal den Heiligen Geist und werden endlich mal gläubig. Sie sind es schon gewesen. Und trotzdem bittet der Paulus das. Er bittet nämlich darum, dass sie die geistliche Kraft vor Weisheit und vor Offenbarung bekommen. Weisheit ist ganz praktisch Einsicht, wie Sachen wirklich sind. Einfach, dass du Sachen kannst erfassen und ganz praktisch weißt, wie du sollst das Zeug ausleben. Und Offenbarung ist die Einsicht in Gottes Plan, in das, was er macht und tut. Die Hoffnung für alle Übersetzung schreibt es so, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Also es geht nicht nur darum, dass wir Gott als irgendein Wesen vor uns haben und ihn so als Person erkennen, sondern auch darum, wie er handelt, was er für Absichten hat, was er möchte machen. Also es wirklich die gesamte Person als Gott und seine Absichten auch erkennen können. Und der Heilige Geist tut uns die Wahrheit in Gottes Wort aufzeigen und gibt uns eben die Weisheit, dass wir das auch anwenden können. Und die beiden Aspekte von Weisheit und von Offenbarung sollen dazu führen, dass wir Gott besser erkennen. Im jüdischen Denken ist das Erkennen nicht rein mit dem Kopf gewesen, rein kognitiv, rein mit dem Verstand. Es geht immer auch darum, dass du die Erkenntnis annimmst, anerkennst und sie dann auch praktisch umsetzen. Also nicht rein mit dem Kopf das erfassen tust. Es gibt verschiedene Arten, wie du etwas kannst erkennen kannst. Ich kann etwas ganz rein mit dem Kopf erfassen, Fakten erfassen, das verstehen. Oder ich kann aber auch Erkenntnis bekommen, indem ich etwas erlebe und ihm durch das Erleben erkenne, wie etwas wirklich ist. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist leider das einzige Bild in der ganzen Predigt, also geniessen es. Ich habe hier einen Hamburger dabei. Jetzt kann ich mega viel über den Hamburger wissen. Ich kann wissen, was drinnen ist. Ich kann wissen, woher das kommt. Ich kann wissen, was du vielleicht irgendwelche Nährwerttabellen und weiss nicht, was drinnen ist, ob jetzt das gesund ist oder nicht so. Ich kann das alles wissen, das sind Fakten. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn ich dann hingehe und auch den Hamburger wirklich esse, wenn sich der Geschmack entfaltet, wenn ich den Hamburger in seiner ganzen Vielfalt erlebe, erkenne, in dem Sinn, wie er wirklich ist, nicht nur ein reines Kognitives mit dem Kopf erfassen, sondern wirklich ein Erleben. Du kannst mega viele Infos haben über etwas, aber du kannst es nicht erleben. Du kannst mega viel über Gott wissen, aber nicht ihn erleben. Aber du kannst nicht etwas erleben, wenn du nicht wirklich Infos darüber hast, wenn du nicht wirklich Ahnung hast, was du wirklich isst. Und der Paulus unterbricht seine theologische Abhandlung in dem Sinn mit seinem Brief, mit einem Gebet, weil er genau weiss, es bringt ihnen in Epheser rein gar nichts, wenn er ihnen nur Fakten an den Kopf rührt. Es bringt ihnen nichts, wenn sie alles wissen, aber sie es nicht erfahren tun. Und der Paulus bittet darum, dass sie es eben auch in dem Sinn erkennen, erfahren. Und auch wir müssen das erst erfahren, weil erst wenn wir es erfahren, dann wird es uns wirklich verändern. Du kannst noch viel wissen, aber es wird dich nicht ganz wirklich verändern. Denk zum Beispiel mal an Judas. 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Beste Bibelschule, die du je kannst haben. 3 Jahre tagtäglich mit ihm unterwegs. Er hat sich für Jesus interessiert. Der war freiwillig mit ihm 3 Jahre unterwegs gewesen. Er hat alles gesehen, was er gemacht hat. Aber er hat nie ein persönliches Vertrauen zu Jesus gewonnen. Nie eine persönliche Liebe zu Jesus gehabt. Es hat ihn nie wirklich verändert. Weil dann, wo einer den Versuchungen gekommen sind, wo das Geld gerufen hat, hat er nachgelassen. Er hat mega viel gewusst, aber es hat ihn nicht verändert. Er hat es nicht wirklich erlebt. Und auch du kannst dein ganze Leben lang mit Jesus unterwegs sein. Du kannst irgendwelche religiöse Sachen machen, wie zum Beispiel am Sonntagmorgen da rein sitzen. Oder ein bisschen beten, wenn es dir wieder mal ein bisschen schlecht geht. Aber du kannst auch trotzdem nicht eine Beziehung zu Jesus haben. Und schlussendlich bringt uns das rein gar nichts. Weil du das religiöse Getue wirst du schlussendlich gar nicht gerettet. Jemand hat es mal so ausgedrückt gehabt. Viele von unseren geistlichen Problemen entstehen durch einen Mangel an Erkenntnis. Weil du das, was mit dem Verstand erfasst hast, hast du nicht mit dem Herz erfahren. Viele von unseren geistlichen Problemen entstehen durch einen Mangel an Erkenntnis. Weil du das, was mit dem Verstand erfasst hast, hast du nicht mit dem Herz erfahren. Fühlst du dich ab und zu so geistlich wie trocken? Oder dass einfach die Beziehung zu Gott sich so kalt anfühlt? Oder du merkst, irgendetwas fehlt mir noch? Du weißt irgendwie, es gibt mehr. Viele von uns oder einige sind schon länger mit Jesus unterwegs. Vielleicht sind Kinder auf. Und es ist vielleicht jetzt gerade mal nicht dran, wieder neue Fakten über Jesus zu sammeln. Vielleicht bist du mit der Zeit einfach gelangweilt worden von dem Jesus. Es sind nicht die neuen Fakten, die ihn interessant machen. Jesus tut sich auch nicht verändern, um interessant zu bleiben. Er ist nicht wie einer von diesen Stars, der sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen muss, das wieder mal in den Schlagzeilen kommt, wieder mal in die Zeitungen kommt. Jesus ist und bleibt, so wie er ist, faszinierend. Und wir brauchen den Geist vor Weisheit und vor Offenbarung, um Gott besser zu erkennen können. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du das, was du mit dem Kopf schon erfasst hast, schon verstanden hast über Gott, sich plötzlich ganz tief in deinem Herz verankern? Was für Prioritäten würdest du plötzlich setzen in deinem Leben, wenn du wirklich glauben würdest? Wie wichtig wäre dir das Ansehen von anderen? Wenn sich das wirklich tief in deinem Herz verankern würde, wie sehr dich Gott liebt. Oder wie würdest du mit deinem Geld umgehen? Ich glaube einfach, wir müssen mehr Gott kennenlernen. Und das wird so viel verändern. Und das Einzige, was uns dazu bringt, ist das Gebet. Weil Gottes Erkenntnis im biblischen Sinn entsteht nicht durch unsere Anstrengung oder durch unseren Verstand. Weil Gott schenkt es schlussendlich durch seinen Geist. Und je mehr wir ihn erkennen, desto mehr wird er uns prägen können. Und der Paulus gibt uns hier eine Vorlage, wie wir beten können. Und darum wollen wir das jetzt auch noch genauer anschauen. Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens. Ich weiss nicht, für uns ist das Herz ja häufig so rein Emotionen, das, was wir fühlen. Aber wenn wir das anschauen im biblischen Kontext, wie es damals verstanden worden ist, geht es nicht rein um das. Es bezieht auch deinen Verstand mit ein. Auch deinen Willen, aber auch Gefühl, auch die Emotionen. Schlussendlich deine gesamte Persönlichkeit. Das ist das Herz. Die Epheser sind schon gläubig gewesen. Also ihre Augen von ihrem Herz sind gewissermaßen schon mal aufgemacht worden. Und trotzdem betet Paulus darum. Sollen wir das überhaupt auch noch beten? Ich glaube, es ist nicht so, dass wenn wir, wo wir bekehrt worden sind, wir auf einen Klopf die hundertprozentige Erkenntnis von Gott bekommen haben. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir komplett bei der Bekehrung 100% unsere Augen offen sind und wir alles erkannt haben. Ich glaube, es ist wie bei Gott erkennen oder beim eben kennen, lernen. Es geht darum, dass es nicht ein einmaliges Erlebnis ist, sondern dass wir vorzu erleuchtet leben sollen, respektive unsere Augen vorzu aufgemacht werden sollen. Wir können immer mehr Erkenntnis von Gott haben. Das Ziel dieser Bitte um die erleuchteten Herzen ist, dass wir Gottes Segen in unserem Leben mehr und mehr erkennen. Ganz am Anfang vom Epheserbrief dankt und lobt der Paulus Gott für die geistlichen Segen, die die Gläubigen bekommen, aber auch schon bekommen haben. Jetzt wollen wir anschauen, was das für Segen genau sind. Und wie sich die offenen Augen eigentlich ausdrücken. Der Paulus bittet, dass die Epheser Folgendes wissen. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Der Paulus bittet um 3 Sachen. Erstens, dass wir die Hoffnung erkennen, die wir haben. Zweitens, dass wir das reiche und wunderbare Erbe sehen. Und drittens, dass wir die überwältigend grosse Kraft erkennen, die auch heute schon unter uns wirkt. Das Erste, die Hoffnung erkennen. Ich weiss nicht, auf was du so hoffen tust. Ich hoffe zum Beispiel, dass wir, wenn wir demnächst mal in die Ferien gehen, dass wir schönes Wetter haben. Das ist noch eine gute Hoffnung, oder? Aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob das wirklich eintreffen wird. Ich habe keine Versicherung dafür, dass das eintreffen wird. Es ist nicht garantiert, dass meine Hoffnung in Erfüllung geht. Jetzt im biblischen Sinn ist aber das Hoffen etwas anderes. Du bist ziemlich sicher, dass es eintreffen wird. Die Hoffnung löst eine Erwartung aus, dass es wird kommen. Du weißt eigentlich, es wird kommen, aber es ist einfach noch nicht da. Du schaust mit einer Erwartung dem entgegen und die Erwartung ist so gross, dass sogar dein jetziges Leben kann verändern kann. Voran im Epheserbrief beschreibt Paulus noch, was die Hoffnung genau beinhaltet. Die Hoffnung, die ist in der Vergangenheit verwurzelt. Als wir von Jesus berufen worden sind, schreibt er. Es ist verankert im Evangelium, in dem, dass Jesus für unsere Strafe gezahlt hat, für unsere Fehler auf sich genommen hat und gesagt hat, ich zahle für das. In dem ist unsere Hoffnung verwurzelt. Und die Hoffnung ist beständig, weil wir wissen, Gottes Plan kann niemand umrühren. Wir können die Hoffnung rein rational schlichtweg nicht ganz erfassen. Aber wir können sie im Glauben erfassen, was zu einer Dankbarkeit und zu einer Anbetung gegenüber Gott führt. Das ist so die Spannung zwischen schon jetzt, aber doch noch nicht ganz. Wir können einen Teil von dieser Hoffnung wie erfassen. Wir wissen, dass einmal Gott retten wird. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, wo wir uns bekehrt haben. Und vorher schrieb der Paulus klar, der Heilige Geist ist eine Anzahlung, respektive eben das Zeichen von dem, wo noch einmal kommen wird. Also wir haben schon etwas, das wir gewissermaßen fassen können. Und das gibt eine Hoffnung darauf, weil wir wissen, es wird noch mehr kommen. Wenn du weißt, was du für eine Hoffnung hast, wird das nicht nur deinen Verstand prägen, sondern die Hoffnung wirst du auch praktisch erfahren und sehen. Und das ist, worum der Paulus betet. Er bittet, dass unsere Herzensaugen aufgemacht werden, dass wir die Hoffnung sehen. Eine Hoffnung, die kann einem Kraft und Ausdauer geben. Es ist mal eine Studie gemacht worden mit Ratten, wo man die ins Wasser reingerührt hat und geschaut hat, ja, wie lange könnte ich schwimmen. So nach 10 Minuten war es fertig. Und dann haben sie gedacht, ja, machen wir es nochmal. Und sie haben sie wieder reingerührt. Aber in den ersten 10 Minuten haben sie 2-3 Mal aus dem Wasser rausgenommen, für ein paar Sekunden, und dann wieder reingetan. Also sie haben ihnen gezeigt, sie haben eine kleine Hoffnung. Also es könnte wirklich sein, dass sie wieder rauskommen. Was meint ihr, wie lange haben sie jetzt plötzlich schwimmen können? Irgendein Vorschlag? 20 Minuten. Sie haben bis zu 60 Stunden können schwimmen. Über 350 Mal länger, rein durch so eine kleine Hoffnung. Wie viel grösser ist unsere Hoffnung? Und wie viel mehr sollten wir können durchhalten? Wie viel mehr Kraft und Ausdauer sollten wir durch die Hoffnung bekommen? Das ist nicht irgendeine Hoffnung auf ein irdisches Leben da. Es ist eine Hoffnung auf eine Ewigkeit bei Gott. Ein Leben ohne Schmerz und Sorgen bei Gott im Himmel. Eine viel grössere Hoffnung. Wenn ich also an Hoffnung denke, kommen mir Angst Leute in den Sinn, die die Hoffnung praktisch ausgelebt haben. Zum Beispiel der Reto. Ich weiss nicht, viele mögen euch vielleicht noch daran erinnern, als er dermaßen körperlich am Boden war. Wo es einfach, aus menschlicher Sicht, sorry, es hat keinen Sinn mehr gemacht, dass der sich jemals wieder aufrappelt. Aber trotzdem hat er eine Hoffnung gehabt. Und die Hoffnung hat nicht nur seinen Verstand geprägt, nicht nur sein Handeln, schlussendlich hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ja, wo sonst finden wir so eine beständige Hoffnung als bei Gott? Und die Hoffnung kann und sie soll unser Leben auf den Kopf stellen. Dann bekommst du auch Kraft, um Versuchungen zu widerstehen, weil wenn du siehst, hey, da bekomme ich ein bisschen weltliche Freude über. Aber du siehst, hey, die ewige Freude bei Gott ist so viel grösser. Dann wirst du dieser Versuchung wieder stehen können. Der Paulus bittet darum, dass wir die Hoffnung erkennen. und zweitens, dass wir das reiche und wunderbare Erb erkennen. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Wir sind Erbe von Gott. Der Paulus schreibt voran, wir haben den Heiligen Geist als eine Anzahlung bekommen von dem Erb. Also, dass wir eines noch mehr werden bekommen. Und durch den Heiligen Geist kann jeder einzelne Christ heute schon wissen und mehr erkennen, wie reich und wunderbar das Erb ist. Aber schlussendlich können wir auf dieser Erde das Erb nicht komplett erfassen. Aber wir haben Gewissheit, dass wir einst im Himmel bei Gott sein dürfen. Und dann werden wir den ganzen Reichtum, die ganze Pracht von dem Erb können erkennen und sehen. Es gibt eine Geschichte von einem amerikanischen Zeitungsverleger, der hat vor rund 100 Jahren gelebt. Und der hat ziemlich viel Geld gemacht. Und wenn man ziemlich viel Geld hat, dann fängt man an, ziemlich komische Sachen zu machen. Zum Beispiel Kunst sammeln. Mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Auf jeden Fall hat er angefangen, Kunst einzukaufen auf der ganzen Welt. Alles, was ihn interessiert hat, hat er gekauft. Und eines Tages kommt ihm ein Beschreib in die Hand von ein paar Objekten, wo er gewusst hat, hey, die muss ich haben, die will ich haben, die fehlen mir noch. Er hat sofort einen Agent losgeschickt von sich und gesagt, hey, such du mir die und schau, wie ich die bekomme. Der war ein paar Wochen unterwegs gewesen. Nach ein paar Monaten kommt er endlich zurück und sagt, hey, ich habe sie gefunden. Die Sache war jetzt einfach. Die paar Objekte sind schon die ganze Zeit im Lager von dem amerikanischen Zeitungsverleger gelegen. Also er hat etwas gesucht, das er schon die ganze Zeit hatte. Also er hat sich extrem viel Aufwand und Geld und Zeit können einsparen, wenn er einfach mal geschaut hat, hey, was habe ich überhaupt schon? Wenn er es im Katalog geschaut hat, was habe ich eigentlich schon? Vielleicht weißt du gar nicht, was für ein Erb du hast. Du suchst und strebst nach Sachen, die du eigentlich schon hast. Du suchst nach Anerkennung, möchtest möglichst gut sein im Sport, möchtest möglichst gut sein in der Musik oder weiss nicht was. Durch deine Schönheit möchtest du Leute beeindrucken oder durch dein Wissen oder irgendwelche materielle Sachen wie ein neues Auto. Aber wenn du siehst, wie wertvoll du für Gott bist, dann wird das dein ganzes Leben verändern. Wenn du weißt, wie wertvoll du für Gott bist. Weißt du, wie wertvoll du für Gott bist? Wir haben in dem Sinn auch einen Katalog, wo es drinnen steht. Wir haben in dem Sinn schwarz auf weiß in der Bibel, wo Gott sagt, wie wertvoll wir für ihn sind. Das ist viel besser als irgendein Eindruck, wo du nach ein paar Sekunden wieder am Zweifeln bist. Ja, ist jetzt das wirklich von Gott gewesen? Hat er jetzt das wirklich so gemeint? Wir haben es schwarz auf weiß. Wir können das immer wieder nachlesen. Und wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen, dann werden wir auch einisch das Erb bekommen im Himmel. Und wir können bei Gott sein. Weißt du überhaupt, wie sehr dich Gott liebt? Da drinnen steht es. Du kannst nicht ein Erlebnis haben, wenn du keine Informationen hast. Wenn du keine Ahnung hast, wer Gott ist und wer du bist im Vergleich dazu, wirst du ihn nicht können erleben. Der Paulus bittet, dass wir die Hoffnung erkennen, dass wir das reiche und wunderbare Erbe kennen und drittens, dass wir die überwältigend grosse Kraft erkennen. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend grossen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Überwältigend gross. Also wenn dich etwas überwältigend hat, dann kannst du es relativ schwer noch fassen. Also es geht über unseren Verstand aus. Und der Paulus möchte nur, dass wir die Größe von dieser Kraft erfassen, sondern auch, dass wir die Wirkung mehr und mehr erkennen. Er schreibt, am Werk ist. Also jetzt schon. Aber bei all dem müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, was ist eigentlich das Ziel von dem Gebet? Es geht ihm nicht darum, dass wir irgendwelche geistliche Gaben oder weiss nicht was, irgendwelche Sachen einsacken, irgendwie durch Wunder und Heilung und weiss nicht was, erst einfach Gott mal Gottes Kraft in Action sehen. Nein, das ist gut und recht. Aber das Ziel von dem Gebet ist, dass wir Gott mehr erkennen. Dass wir Gott besser kennenlernen. Auch durch die Sachen. Und was wirkt die Kraft? Ich lese Verse 19 bis 23. und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Die Kraft hat Jesus von den Toten auferweckt. Und das ist nicht irgendein nebensächliches Ding. Und Paulus' Anliegen ist, dass wir Gott mehr erkennen. Dass wir erkennen, wie sehr er uns liebt. Trotzdem, dass wir immer wieder gegen ihn rebellieren. Dass wir Sachen machen, die ihm nicht gefallen. Und schlussendlich vor allem ihm die Ehre nicht geben, den Respekt, der ihm gebührt, der ihm gehört. Und wenn wir Gott kennenlernen, dann werden wir merken, hey, das ist ein gerechter Gott. Ihm ist es nicht einfach egal, wenn wir irgendeinen Scheiß machen. Und er wird uns auch müssen bestrafen für das. Aber Paulus bittet nicht nur darum, dass wir Gott als Person kennenlernen, sondern auch seine Pläne, seine Absichten kennenlernen. Und sein Plan ist, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat. Jesus hat das fehlerlose Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Er ist sogar noch weitergegangen. Er ist sogar noch ans Kreuz gegangen, um für unsere Fehler und unsere Sünden zu zahlen. Er ist gestorben dafür. Er hat dafür gezahlt, dass wir für die Sachen, die wir falsch gemacht haben. Aber eben, er ist nicht nur tot geblieben, er ist wieder auferstanden und hat so den Tod besiegt. Und die Kraft, die Jesus gewirkt hat, wirkt auch an uns. Und das gibt uns eine riesige Hoffnung, weil wir wissen, wir werden einisch in Ewigkeit bei Gott leben können. Wie Jesus werden wir auch einisch auferweckt. Aber das nur, wenn wir Jesus in unser Leben als Herr und Gott hineinlassen. Dann wird ein reiches und wunderbares Erb auf uns warten. Nur Jesus macht den Weg frei für eine Beziehung zu Gott. Und du darfst das Geschenk von dieser Vergebung durch Jesus annehmen, indem du im Gebet zu ihm kommst, deine Fehler, deine Sünden bekennst, sagst, dass es dir leid tut und Jesus einlädst, in deinem Leben Herr und Gott zu sein. Das Angebot von Gott steht. Du musst es nur noch annehmen. Der Paulus betet, dass wir die drei Segnungen mehr erkennen und erfahren. Die Hoffnung, das reiche und wunderbare Erb, die überwältigend grosse Kraft, die auch in unserem Leben wirkt, und das alles mit dem Ziel, dass wir Gott mehr erkennen. Nicht einfach mit dem Kopf. Nein, dass wir Gott erkennen und erfahren. Weil dann wird sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und nicht nur dein Denken. Ich möchte euch herausfordern, auch das Gebet mal für euch persönlich zu beten. Vielleicht gerade in dieser Woche. Ich bin überzeugt, würden wir einfach Gott mehr erkennen, mehr wissen, wie er ist, würden wir uns in so vielen Situationen würden wir anders reagieren. Wir würden anders miteinander umgehen. Und wenn du dein Segen mehr erkennst und erfährst, wird es auch dein Leben verändern. Das Leben hier in der Krishona. Und darum bete doch das Gebet auch mal für dich. Aber nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder, vielleicht für deine Familie, für deinen Hauskreis oder für uns als Krishona Römlang. Dass wir mehr Gott dürfen erkennen und das einfach uns dürfen prägen. Ich möchte zum Schluss noch beten und euch noch ein paar Verse in die Woche mit hineingeben. Und denen, wo es möglich ist, möchte ich bitten, zum Gebet aufzustehen. Ja, danke, Herr, dass wir dich dürfen kennen. Dass wir dich jeden Tag einfach auch mehr dürfen kennenlernen. Und dass du uns möchtest prägen und formen. Und ich bitte dich, dass du uns den Geist vor Weisheit und vor Offenbarung gibst. Dass wir dich besser kennenlernen können. Immer wieder neu. Deine Pläne, deine Absichten für unser Leben besser kennenlernen. und dass wir auch deine Segen mehr dürfen erleben und erfahren. Die Hoffnung, das reiche und wunderbare Erbe und die überwältigend grosse Kraft, die auch an uns wirkt. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ja, so möget ihr die Segen besonders in den kommenden Wochen erfahren und erleben und Gott so besser kennenlernen. Amen. Wir bleiben noch stehen für das nächste Lied. Mit dem nächsten Lied wollen wir uns auch die Wahrheiten nochmal vor Augen führen. Und wir wollen das so machen, wie das Psalmist auch da haben, indem sie mit der Seele geredet haben, indem sie sich selber die Sachen vor Augen gehalten hat, wer Gott ist und wie er wirkt.